Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Die heutige Folge ist gesponsert von Bäderland. Komm ins Schwitzen. In Bäderlands Saunawelten, an 9 Standorten in Hamburg.
Heute spreche ich mit der Schriftstellerin aus St. Pauli, Simone Buchholz. Ahoi Simone.
Hallo Lars.
Liebe Simone, Nach uns der Himmel heißt dein neuer Roman. Es geht um 8 Menschen auf einer Insel im Mittelmeer. Was liegt denn vor ihnen?
Vor ihnen liegt, denken Sie, eine Woche Urlaub, eine Woche Ferien. Auf dieser kleinen Mittelmeerinsel, die vermutlich in Griechenland liegt oder ziemlich sicher in Griechenland liegt. Welche Insel genau, wissen wir nicht. Und diese 8 Figuren oder 8 Menschen bemerken im Laufe der Woche, dass einiges nicht stimmt, dass sie anfangen, Dinge zu vergessen. Manche bemerken nicht mal, dass sie vergessen. Was sie auf jeden Fall bemerken, ist, dass ihr Leben, das bis zu dem Zeitpunkt bei allen rather beschissen war, würde ich sagen, sich auf merkwürdige Art verbessert, weil sie zu, ich sag mal, einem neuen Ansatz finden. Also auf unerklärliche Weise tun alle 8 endlich das, was sie wollen und nicht mehr das, was sie glauben zu müssen.
Das hört sich nach einer sehr spannenden, aber auch durchaus komplexen Geschichte an. Was stand denn am Anfang auf dem leeren Zettel, als du das Buch angefangen hast? Also was war die Grundidee? Warum 8 und nicht 6? Warum eine Mittelmeerinsel?
Die Grundidee kam, bevor ich überhaupt einen leeren Zettel vor mir hatte, nämlich als ich mit meinem ukrainischen Kollegen Juri Andruchowitsch auf der Buchmesse 2022 Abendessen war und wir sprachen über Religion, über Glaube. Und ich sagte, dass ich Atheistin bin und er sagte den schönen Satz, in einem abstürzenden Flugzeug, liebe Simonka, gibt es keine Atheisten. Und dann sprachen wir über Flugzeugabstürze, die wir, also ich zumindest fast mal, also ich habe so einen quasi Fast-Absturz erlebt und habe daraufhin gesagt, ja, stimmt. Ich habe gebetet, aber nicht zu Gott, sondern zu meinem Großvater. Und aus diesem fast abgestürzten Flugzeug entwickelte sich dann im Laufe des Abends die Geschichte, die jetzt in Buchform erscheint. Und 8 Figuren sind es einfach, weil ich das Gefühl hatte, viele verschiedene Menschen wie so ein Ensemble in eine Kiste setzen zu müssen und zu gucken, was passiert, wenn ich ein Problem hinzufüge. Das mache ich ja irgendwie immer so.
Also Buchmesse, wenn ich jetzt mal zurückrechne, Buchmesse 2022, das sind über 2 Jahre her. Wie magst du mir denn mal den Arbeitsprozess erklären? Ich bin ja sehr ungeduldig. Wie kann man 2 Jahre an der gleichen Sache arbeiten?
Ich habe erst mal an einer Sache gearbeitet, während der Buchmesse und auch noch danach, nämlich eine Menschenrechtsorganisation gegründet in Penn Berlin. Das hat sehr viel Zeit gefressen, muss ich sagen, und auch sehr viel Kraft gekostet. So ein Ding, so eine Organisation aus dem Boden zu stampfen. Und mein letzter Roman, Unsterblich sind nur die anderen, war da auch gerade erst erschienen. Und 2 Jahre ist eigentlich ein üblicher Abstand, weil man fängt dann an, wenn man eine neue Idee hat, sich damit zu beschäftigen und das mal ein bisschen sacken zu lassen. Und dann kommt es immer wieder so in den Kopf. Und ich habe dann im Frühjahr 23 schon mal vorsichtig angefangen, die Geschichte zu entwickeln. Ich das immer mache mit Zettel und Stift. Also ich setze mir erstmal, mal mir Figuren hin, mal mir einen Schauplatz hin, fange an, das wie im Theater in Akten zu strukturieren. Und im Sommer 23 habe ich dann angefangen zu schreiben, um dann im Frühjahr diesen Jahres 24 abzugeben. Also ich habe ungefähr ein Jahr dran gearbeitet, würde ich sagen. Und dann kommt natürlich noch das Lektorat und das Cover und alles Mögliche. Und bis so ein Ding dann auf dem Hof ist, dauert es halt 2 Jahre so von der ersten Idee.
Ja, du hast das Cover angesprochen. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich schockverliebt. Ich möchte eigentlich dieses Cover gerne gerahmt in meinem Wohnzimmer hängen haben oder im Esszimmer. Weil es so schön gelb ist und dann dieses Blaue vom mutmaßlich Mittelmeer. Jetzt ist das so fröhlich. Ich nehme dir aber nicht ab, dass es ein fröhliches Buch ist. Liege ich da richtig?
Also über das Cover habe ich mich tatsächlich auch sehr gefreut, auch mit dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund der Geschichte, dass ich das mit einem ukrainischen Kollegen gemeinsam entwickelt habe, auf die Idee kam, weil das Cover ist einfach Ukraine-Farben. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, super.
Genau, ich habe es ihm auch gleich geschickt und er hat sich sehr gefreut, als es da war. Und das Erstaunliche ist, dass es zwar im weitesten Sinne ein Buch über das Sterben ist, aber doch erstaunlich heiter, womit ich auch nicht gerechnet hatte. Das Cover passt jetzt aber doch ganz gut dazu, denn es war so ein bisschen versehen. Ich wollte gar nicht so ein heiteres Buch schreiben. Aber ich war im Frühjahr lange krank und habe so 3 Monate, 4 Monate im Bett gelegen und geschrieben und habe währenddessen das Buch fertig geschrieben und mir ging es echt beschissen. Und dann konnte ich nicht so was Düsteres schreiben. Und dadurch kriegt es ab der Mitte des Buches einen sehr heiteren Unterton, den ich einfach für mich selbst da reingeschrieben habe, glaube ich, damit ich nicht so traurig bin, dass ich immer nur liegen muss und nichts mitkriege in meinem ganzen FOMO.
Was ja sicher ist, ist, dass die Insel im Mittelmeer liegt. Wann bist du das letzte Mal auf einer Insel im Mittelmeer gewesen? Konntest du das dann als Recherchereise abrechnen? Also hast du einen Urlaub genutzt, um auch zu recherchieren so ein bisschen für Ortsbeschreibung? Oder war das gar nicht nötig?
Also ich war 2015 auf jener Insel und wusste einfach noch sehr viel, weil ich da eine Reisegeschichte gemacht habe und die ganze Insel bereist habe eine Woche. Also das war sehr eindrücklich und es ist eine kleine Insel. Man ist da überall schnell. Und jetzt war ich tatsächlich diesen Sommer vor dem Erscheinungstermin des Buches, bin ich nochmal auf genau diese Insel geflogen und habe mir nochmal die Orte angeschaut, ob ich denn recht hatte so mit meinen Beschreibungen. Und lustigerweise habe ich alles genauso vorgefunden, wie ich es im Kopf hatte.
Wenn du vor 2 Jahren mit dem letzten Buch angefangen hast und die Regelmäßigkeit darin besteht, dass alle 2 Jahre ein Buch rauskommt, arbeitest du schon am neuen?
Nein. ich brauche mal ein bisschen Pause, weil es doch alles sehr, sehr viel war in den letzten 2 Jahren, auch mit der Gründung dieser Menschenrechtsorganisation. Und ich denke über ein neues nach. Es gibt schon eine Geschichte, es gibt schon Figuren, aber ich glaube, ich werde es wie immer machen und nicht vor dem nächsten Frühjahr oder Sommer anfangen zu schreiben. Also ich fange an, mich damit zu beschäftigen. So, das wird aber ein längerer Roman diesmal, glaube ich. Nicht so ein dünnes Büchlein. Deshalb werde ich da wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauchen.
Wie viele Leute in deinem Umfeld müssen denn sagen, oh Simone, tolle Idee, bevor du damit an den Verlag gehst und an dein Lektorat?
Ich erzähle vorher kaum jemandem davon. Also der Erste, dem ich es erzähle, ist mein Agent üblicherweise. Und wenn der sagt, Schnapsidee, Scheißidee, dann bin ich zwar beleidigt, aber vergesse es dann auch wieder. Und wenn der sagt, ja, schöne Idee, schreib mal auf, mach mal Exposé, dann schicke ich das meinem Lektor. Also es gibt eigentlich so eine Kontrollinstanz vorher, mehr nicht.
Ich habe ja vorhin gesagt, du lebst auf St. Pauli. Du bist für mich tatsächlich die moderne Frau, die auf St. Pauli lebt. Wie ist denn die Lage auf St. Pauli gerade für dich?
Ausgehender Sommer, reingrätschender Herbst. Es wird ein bisschen stiller, was ich immer sehr mag, weil ich den Sommer dann oft manchmal ganz schön anstrengend finde inzwischen. Meine persönliche Lage ist gut. Ich wohne fröhlich in meiner Wohnung seit über 20 Jahren, die ich noch bezahlen kann. Und es tut mir ein bisschen leid, dass sich das bewahrheitet, was ich immer schon gesagt habe, nämlich wenn der FC St. Pauli aufsteigt, wird es eine harte Saison. Das zeigt sich ja jetzt. Also das tut mir leid, dass sie ständig so auf die Mütze kriegen, bis auf vorletztes Wochenende, glaube ich. Ne? Da haben sie 3 Punkte mit nach Hause gebracht. Mhm. Also das betrübt mich etwas. Aber ich bin guter Hoffnung.
Okay, gute Hoffnung, was St. Pauli angeht und Hamburg insgesamt. Ich sag mal, wenn ich mit Politikerinnen und Politikern in den letzten Tagen spreche, fühlt sich das immer so an, dass wir auch auf einer Insel sind, weil hier alles ein bisschen besser läuft als in der Welt oder sogar in Berlin. Wie siehst du das denn?
Naja, wir haben konstant niedrige Zahlen für die AfD. Das finde ich schon mal gut. Was ich auch toll finde, ist, dass unser Kultursenator Carsten Broster es, glaube ich, als einziger Kulturminister geschafft hat, den Etat eines Bundeslandes für Kultur zu erhöhen. Das finde ich super. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Toll finde ich auch den heute bekannt gewordenen Wechsel von Antje Fleming ins Literaturhaus. Sie wird unsere neue Literaturhauschefin. Das finde ich super, da eine Frau an der Spitze zu haben. Und ich freue mich auf alles, was Antje da machen wird. Und ansonsten würde ich sagen, wir müssen uns schon auf all das vorbereiten, was da kommt. Oder können das, was da draußen ist, nicht ausblenden, um Gottes Willen.
Vorbereiten müssen wir uns auch als Journalisten. Du bist ja auch Journalistin. Was sagst denn du zu der möglichen Einstellung von Arte und Dreisat oder einer möglichen Zusammenlegung?
Ja, Katastrophe natürlich. Also wir sind in einer Zeit, in der es mehr Kultur braucht, mehr Erzählen, egal in welcher, aus welcher Ecke heraus, ob das Theater ist oder Kunst oder Film oder Musik oder Literatur, weil Kultur die Menschen immer dazu bringt, sich ihres Menschseins und ihrer Menschlichkeit zu versichern. Und das kann nur helfen in Zeiten wie diesen. Insofern finde ich es dramatisch, wenn so ein Kulturprogramm zusammengestrichen werden soll zugunsten von, keine Ahnung, Bergdoktor oder so. Finde ich eine Frechheit. Und ich finde, die Öffentlich-Rechtlichen sollten sich mal auf ihren Bildungsauftrag konzentrieren und nicht so sehr auf die Quote schielen. Ich höre aus Bundesländern, die schon unter einem gewissen AfD-Druck stehen, wie zum Beispiel dem MDR, weiß ich vom Radio, das ja in Halle sitzt, also in Sachsen-Anhalt, aber eben nah dran an Sachsen, dass es eine Art vorauseilenden Gehorsam der Chefetagen gibt, was die upcoming AfD angeht, dass zum Beispiel beim MDR im Radio, habe ich jetzt gerade gehört, die Kulturnachrichten von 5 Minuten auf 2,5 Minuten zusammengestrichen worden sind. Da bringst du nicht mal mehr 3 Veranstaltungen unter. Das finde ich wirklich empörend.
Unbedingt. Es macht mich ehrlich gesagt sprachlos, dass die jetzt schon alle einknicken. Die sollten vielleicht mal in die Geschäftsbücher reingucken. Nun ja, Simone, jetzt sind wir bei...
Nice. Oder Scheiß.
Auch wenn sich unser ganzes Gespräch wie nice oder scheiß angehört hat, dein Buch ist nice und die Welt ist scheiß. Hast du noch was anderes?
Soll ich mich jetzt zwischen nice oder scheiß unterscheiden? Das ist jetzt der Punkt. Dann nehme ich scheiß.
Ja. Ja, sag mal, was denn?
Das gute alte Thema oder das schlechte alte Thema Wohnraum. Ich kann es nicht fassen, dass zum Beispiel junge Menschen, die Kultur machen, sich nicht in Hamburg ansiedeln können, weil sie hier keine Wohnung finden. Ich kann es nicht fassen, dass Leute, die für mich zur Elite unseres Landes oder unserer Stadt gehören und in zum Beispiel Pflegeberufen arbeiten, sich keine Wohnungen leisten können. Ich kann es nicht fassen, dass ich selbst, wenn ich älter werde, mir diese Stadt nicht mehr werde leisten können. Ich werde sie verlassen müssen irgendwann. Und ich finde, wenn ich mich so umschaue, dass immer noch Büros und Hotels hochgezogen werden, da könnte ich gelinde gesagt kotzen. Und ich frage mich, warum nicht mal, es gibt Architekten, die sich mit sowas auskennen, die sich darauf spezialisiert haben, warum wir nicht endlich mal anfangen, die 600.000 leerstehenden Quadratmeter Büroflächen in Wohnraum umzuwandeln? Warum wir die Stadt nicht zum Beispiel mehr autofrei machen und Parkhäuser in Wohnraum umwandeln? Ich weiß, es ist schwieriger als neu zu bauen, aber man kann das tun. Es gibt Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Und das wäre was, womit man relativ schnell Wohnraum schaffen könnte. Also wozu die ganzen leerstehenden Büros? Ich meine, das geht wirklich, seit ich nach Hamburg gezogen bin in den 90ern, hat meine Tante damals schon gesagt, guck mal hier, da steht leer, da steht leer, da steht leer, da steht leer. Also nur Abschreibungsobjekte. Finde ich unfucking fassbar.
Liebe Simone, vielen Dank, dass du den Raum genutzt hast für diese Kritik. Die ist sehr, sehr wertvoll und das Gespräch war immer wieder erkenntnisreich und vergnüglich. Vielen Dank und ich sage Ahoi.
Ich danke dir, Lars. Ahoi.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.